Ja.
Nach dieser Verschnaufpause fangen wir doch nochmal ganz normal an, so wie wir uns das vorgestellt hatten, oder jetzt etwas anders eben, als wir uns das vorgestellt hatten, wie wir anfangen würden, vor 4 Minuten ungefähr, als wir vergessen hatten, hier einige Knöpfe zu drücken, wie das manchmal so ist. Na gut, also ihr seid beim ABS-Magazin heute nicht am Mittwoch, sondern am Donnerstag aus gegebenen Anlass eine Sondersendung zu den Blockupy-Protesttagen in Frankfurt, die hier gerade stattfinden. Und im Studio sind heute die Etta Kevili und
der Tim. Und und dafür spielen wir euch jetzt auch, damit ihr wisst, wo ihr angekommen seid, sogar unseren wunderbaren Eingangsschingel. Da kommt er. Und nach dem Jingle kommt, Und nach dem Jingle kommt ein Interview, das wir geführt haben, oder?
Die Blockupy-Protesttage, das sollte man vielleicht auch nochmal kurz für die Menschen sagen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Das sind Protesttage, die sich rund um ein Camp und rund um Frankfurt eine vielseitige Kritik am Kapitalismus und an dem System, an der Krise vielleicht auch wenn der Krisenbegriff vielleicht auch umstritten ist oder diskutiert wird, stattfinden in Frankfurt. Es gibt ein Camp am Rebstockgelände, genau hinter dem Rebstockbad, das ja viele Leute kennen dürften. Und da fanden gestern und heute finden dort verschiedene Veranstaltungen statt zu ganz unterschiedlichen Sachen. Und am Freitag, das ist morgen, gibt es Blockaden, Demonstrationen in der Stadt, in Frankfurt, an ganz unterschiedlichen Punkten. Einerseits der EZB, dann aber auch am Mittwoch vor der Deutschen Bank, vor dem Primarkt, auf der Zeil, das ist ein Laden auf der Zeil, vor einer Immobilienfirma, das wird dann noch genauer bekannt gegeben, und
am Flughafen.
Und am Flughafen, genau, das ist der vierte Punkt. Also vielfältige Punkte in Frankfurt, die symbolisch für eine Kritik am Kapitalismus stehen, und darüber informieren oder mitmachen kann man, wenn man das mag, zum Beispiel bei dem Plenum, das heute Abend stattfindet, auf dem Camp um 19 Uhr. Da würdet ihr dann nochmal mehr darüber erfahren, was da genau geplant ist. Wir haben jetzt erstmal was mitgebracht, nämlich von einer Veranstaltung, die gestern stattgefunden hat. Das war eine Veranstaltung unter dem Thema Zwangsräumung verhindern. Erfahrung aus Berlin und aus Spanien. Das hat das haben Leute veranstaltet, die in dem Netzwerk Wem gehört die Stadt organisiert sind, von denen wir auch schon hier beim ABS-Magazin häufiger mal berichtet haben. Und zwar ist das die Gruppe, die das organisiert hat, ist der AK Kritische Geografie. Und die hatten Menschen eingeladen, Aktivistinnen, einmal aus Spanien und dann auch aus Berlin, die eben von ihren Erfahrungen gesprochen haben mit Menschen, die dort aus ihren Wohnungen rausgeschmissen werden, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen können und die dort eben jetzt gerade massiv entmietet werden, vor allem in Spanien. Da ist die Zahl genannt worden, dass da 500 Wohnungen am Tag zwangsgeräumt werden, weil die Leute ihre Kredite nicht bezahlen können, häufig eben auch nur einen Monat nicht bezahlen können. Das reicht dann schon aus, so eine Mietschuld, um die Leute aus ihren Wohnungen zu schmeißen. Wir haben da diese Veranstaltung aufgezeichnet, einerseits die Leute aus Berlin und aber auch Oscar, ein Aktivist eben aus Spanien, aus Barcelona oder Terrassa bei Barcelona. In diesem Mitschnitt würden wir jetzt gerne mal reinhören. Wir sind uns nicht ganz sicher, es war nicht die Zeit, jetzt noch ein Overvoice herzustellen, also die
das alles zu überarbeiten,
genau,
und super sauber zu machen.
Super zu schneiden, also die Übersetzung auf die spanischen Texte zu legen. Aber vielleicht können ja auch viele von euch Spanisch und dann seid ihr vielleicht auch froh darüber, dass ihr jetzt den richtigen Text hört. Aber möglicherweise ist es ein bisschen anstrengend zuzuhören, dann behalten wir uns vor, das vielleicht etwas vorzeitiger abzubrechen.
Aber auf jeden Fall werdet ihr Ausschnitte aus diesem Interview bzw. diesem Gespräch halt jetzt mitbekommen. Und vorher kriegt ihr noch, wie gesagt, unseren wunderbaren, wunderschönen Schingel. Der kommt nämlich jetzt und dann anschließend Oscar.
ABS-Magazin.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, wir tun's auch nicht, aber mir hätte man.
Aunque el tiempo no acompañe. Antes de todo, gracias. Oskar meinte als allererstes vielen Dank für die Einladung, insbesondere an die zwei Gruppen, die mich hierher eingeladen haben. Es ist gut, hier zu sein, auch wenn das Wetter nicht mitspielt.
Bueno, un poco voy a explicar el origen de lo que fue el movimiento por la vivienda en España, que es justo antes de que explote la burbuja inmobiliaria, y cómo este inicio de esta plataforma viene por la conjunción, por la suma de dos organizaciones, ¿no?
Also bevor ich auf die Gruppe zu sprechen komme, in der ich organisiert bin, möchte ich erstmal auf die bisschen Anfangsgeschichte der ganzen Bewegung hinweisen. Diese Plataforma de Afectados por la Hipoteca, also die von der Hypothek Betroffenen, genau, ist aus zwei Gruppen entstanden im Kontext der Immobilienkrise.
Uno es un movimiento que denunciaba la dificultad que existía en España, porque la única vía de acceso a la vivienda era la compra de la vivienda. No había ninguna política por parte del Estado de vivienda pública, entonces había una dificultad muy grande por parte de la gente joven en acceder a esa vivienda. Entonces ese movimiento previo a la crisis era V de Vivienda, que ya venía a denunciar la burbuja inmobiliaria.
Also eine der ersten Gruppen oder quasi eine der beiden Bewegungen, aus denen die Plattform entstanden ist, entstand im Kontext dessen, dass mit der Immobilienkrise und den staatlichen quasi Richtlinien, die könnt ihr mich hören? Lauter? Also quasi.
Sag was.
Also quasi. Ja, besser so. Also quasi eine der zwei angesprochenen Gruppen, also beziehungsweise Bewegungen. Die eine ist daraus entstanden, dass vor allem für junge Leute der Zugang zu Wohnraum schwierig ist und war, insbesondere im Kontext der Immobilienkrise, dadurch, dass halt vor allem staatlich gefördert worden ist, dass Immobilien gekauft werden und nicht gemietet werden. Und das resultierte auch darin, dass halt Mietpreise unglaublich teuer waren.
Y el segundo movimiento era más que un movimiento, era un dispositivo de oficinas de derechos sociales, ¿no? Donde se intentaba dar un asesoramiento por parte de gente afectada con problemas. Sobre todo, en este caso, eran problemas de vivienda y problemas que tenían la gente migrante.
Die zweite Bewegung resultierte aus sozusagen einer Struktur, die Büro für soziale Rechte darstellte, also es ist eine Bewegung, die sich quasi mit den Problemen des Wohnraums beschäftigten, aber auch in Verbindung stand mit Themen der Migration und der Situation von MigrantInnen.
Entonces, de estos dos movimientos surge en 2009 la PAC. ¿Cuál es el contexto, ¿no? Cuando explota la crisis en España en 2007.
Wie wir schon gesagt hatten, aus dieser Bewegung ist dann irgendwann die Plataforma entstanden, 2007. Die stand auch im Kontext, als die Immobilienblase quasi in Spanien geplatzt ist.
Entonces se genera un proceso en el año 96, donde el Partido Conservador liberaliza el suelo en España, es decir, todo suelo en España se puede construir. Esta es una de las causas.
Okay, wir sind also quasi gerade bei den Ursachen, weshalb irgendwie diese Bewegung nochmal mehr Dringlichkeit bekommen entstanden sind, gelandet. Und was er gerade ausgeführt hat, war zu sagen, dass halt im Jahre 96, 97 der spanische Staat quasi das Land, so, also das komplette Land zur Bebauung freigegeben hat, also in Spanien.
Y donde el precio del suelo sube un 762% en 10 años y el precio de la vivienda un 268%.
Genau, der Preis für das Land stieg um 762%. Und der Immobilienpreis quasi um 268%.
También será un proceso de no control por parte de los créditos que daban los bancos. Es decir, antes había como una limitación según el salario de las personas. Cuando empieza el boom de la construcción, no hay ningún tipo de control y los bancos empiezan a dar crédito indiscriminadamente. Es decir, incluso se daba crédito a personas migrantes sin papeles.
Der Effekt dieser Bebauungspolitik ist, dass die Banken ohne Restriktion quasi Kredite an Leute vergeben, auch Kredite zum Beispiel an Leute, die keine Aufenthaltspapiere haben, Restriktionen dagegen gegen Null.
Y la última cuestión, la tercera, es una ley hipotecaria que después explicaré, pero que prácticamente donde las personas que habían comprado vivienda no tienen ningún derecho ante los bancos. Es una ley que viene de finales del siglo XIX.
Ja, da sind wir wieder. Wir haben euch jetzt einen Ausschnitt aus diesem Interview mit diesem Spanier Oscar.
Oscar.
Mit diesem Spanier.
Von der Plataforma Hypotheca, also derjenigen, die von der Entmietung betroffen sind, auf Spanisch. Ich kann leider kein Spanisch verzeihen.
Aber Hypotheca ist ja schon ein ziemlich bezeichnendes Wort.
Genau, ihr habt jetzt nicht das ganze Interview gehört, aber immerhin einen kleinen Eindruck bekommen, wie das da so läuft auf dem Camp. Also auch die haben Probleme mit der Technik. So. Sind sich hier sehr freut.
Ja, genau. Wir stehen wenigstens nicht alleine da, wobei wir natürlich eigentlich die besseren Voraussetzungen haben, ohne Probleme unsere Technik zu fahren. Nichtsdestotrotz kommt es halt mal vor. Und wir haben euch jetzt als nächstes dann nochmal einen etwas längeren Beitrag mitgebracht. Und jetzt geht es um Entmietung in Berlin. Das ist eine Sache, die zwar nicht nur Berlin in Deutschland betrifft, mittlerweile ist auch Offenbach ganz, ganz massiv da mit in dieser Geschichte drin. Aber erstens hat Berlin da durchaus eine etwas längere Erfahrung schon. Seit anderthalb Jahren läuft das da nämlich ziemlich radikal. Und zum anderen haben die halt auch eine Gruppe, die sich da drum gekümmert hat und folgedessen da auch was vorstellen konnte.
Und vielleicht können wir auch schon mal ankündigen, dass wir später nochmal ins Camp telefonieren. Also
mit unserem Mitarbeiter und unserem Mitarbeiter Andi, der auch zur Redaktion gehört und der uns dann um 15:15 hier anrufen wird und mit dem wir dann über das reden, was da gerade passiert.
Und jetzt erstmal der Erfahrungsbericht aus Berlin.
Genau.
Von den Aktivistinnen gegen Entmietung.
Der ein Unterschied zu Spanien, zu Berlin ist, dass wir 80% Mietwohnungen haben und nicht 80% Eigentumswohnungen. Und da leben natürlich auch Leute in Mietwohnungen, die sich das leisten können. Also nicht nur die es nicht leisten können. Aber ich will mal ein bisschen weiter vorspulen. Und zwar zum Jahr 2005. Da hatten wir vom Sozialforum aus schon einmal die Initiative ergriffen, nachdem klar wurde, dass Hartz-IV-Empfängerinnen von Zwangsumzügen bedroht sind, also massiv bedroht waren. Habt ihr bestimmt auch damals mitgekriegt. Heute ist es einfach Normalität, Alltag. Damals fing es an. Und wir richteten ein Notruftelefon ein, um Betroffene die Möglichkeit zu geben, bei uns anzurufen. Und wir hatten natürlich auch im Kopf Betroffene irgendwie mit uns zusammen zu organisieren und Widerstand zu organisieren, was uns damals nicht gelang. Die Leute riefen an, tatsächlich auch massenweise, aber sie wollten alle einen Rechtsbeistand. Sie wollten nicht irgendwie, wenn wir gesagt haben, ja, da machen wir eine Demo, kommt doch und so, das hat sie nicht, damals zumindest nicht interessiert. Sie wollten tatsächlich die juristischen Schritte gehen und natürlich ihre Wohnung behalten. Wir hatten dann das Ganze skandalisiert und öffentlich gemacht, ein paar kleinere Aktionen, was dazu führte, dass wir mit relativ wenig Aufwand auch einen politischen Erfolg hatten, anders als wir dachten. Also wir wollten ja eigentlich eine Selbstorganisierung fördern, hatten dann aber tatsächlich Erfolg, dass der Sozialsenat damals in Berlin, die Sozialsenatorin war eine von der PDS, damals hieß sie noch PDS, tatsächlich gesagt hat, okay, es muss auch noch andere Möglichkeiten geben, dass die Leute nicht zwangsgeräumt werden, dass sie nicht zwangsumziehen müssen, sondern das Geld auch nochmal anders auftreiben können. Das heißt, es war eine sozialdemokratische Abfederung, aber nicht eine wirkliche Änderung. Dann, also wir haben einen Missstand gesehen, aber wir haben das nicht irgendwie so hinkriegen können, wie es jetzt zum Beispiel ist, mit den Zwangsräumungen auch tatsächlich anders umzugehen. Das hat aber auch, der ganze Anfang hat einen ganz anderen Hintergrund, nämlich den Hintergrund der Selbstorganisierung der Betroffenen. Kotti und Co., ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, am Kottbusser Tor in Kreuzberg gibt es ein großes Gebäude, wird von einer privatisierten Gesellschaft betrieben, die war vorher städtisch, und da sind die Förderungen ausgelaufen und die haben mittlerweile teilweise Mieten, die sind so exorbitant, und die meisten sind Hartz-IV-Empfängerinnen, können die nicht zahlen. Die haben sich selbst organisiert und haben einen Platz vor ihrem Haus besetzt, und das ist seit fast einem Jahr, ne? Ist das besetzt. Und darüber organisieren sie sich. Die Familien sind meistens mit migrantischem Hintergrund. Und das hat eine Frau in einer Parterre-Wohnung, die von Zwangsräumung bedroht war, und wie ermutigt, einen Zettel ans Fenster zu hängen: Ich bin von Zwangsräumung bedroht. Und daraufhin gab es Leute, die das gelesen haben, und eine Organisation, es gab einen Unterstützerinnenkreis. Und dieser Unterstützerinnenkreis hat dann versucht, die Zwangsräumung zu verhindern. Es kam dann leider anders, weil der Eigentümer von Nuriel war, nämlich, oder ist ein Privateigentümer. Und bei Privateigentümern läuft es leider anders. Also ihn hat dann die Öffentlichkeitsarbeit genervt, die öffentlichen Briefe, die Kundgebungen, und auch er bekam Besuch von einigen Aktivistinnen. So, das hat ihn sehr genervt, aber er blieb irgendwie stur, aber die GSB, also eine andere Wohnungsbaugesellschaft, hat dann quasi, ist dann in die Presse gesprungen und hat ihr eine Wohnung angeboten. Diese Wohnung hat sie dann genommen. Sie hat also nicht die politische Kraft von dem Unterstützerinnenkreis irgendwie letztendlich vertraut. Oder es ist auch schwierig, weil die eigene Wohnung zu verlieren, das geht an die eigene Existenz. Das ist einfach auch was sehr Bedrohliches. Und es wurde natürlich akzeptiert, dass sie die andere Wohnung genommen hat und ist dann umgezogen. Sie ist zumindest nicht obdachlos geworden, und das ist auch etwas, was für uns immer so ein Spagat ist. Also Wohnung als Ware, das lehnen wir ab. Verdrängung lehnen wir ab. Aber wir lehnen natürlich auch Obdachlosigkeit ab. Und in diesem Spagat bewegen wir uns natürlich die ganze Zeit. Aber dazu gibt es jetzt noch ein paar Berichte von anderen verschiedenen Fällen.
Genau, und vielleicht vorher noch zur Vorgeschichte muss man auch sagen, dass das Thema Mietsteigerung, Verdrängung, Gentrifizierung sehr virulent in Berlin war. Sozusagen, es war ein guter Nährboden da, auf den dann dieses Bündnis oder über diesen Fall Nuriel sich gebildet hat. Der zweite große Fall waren die Gülbols. Da haben wir eben den Film gesehen. Der Kontakt mit den Leuten, die gerade dieses Bündnis gegründet hatten, fand statt über den Stadtteilladen, der in dem gleichen Haus ist, in dem die Gülbols eben gewohnt haben. Der Eigentümer ist ebenfalls dieser bekannte André Franel, ein Immobilienentwickler, der noch dazu sein Geld in Stiftungen steckt und keine Steuern zahlt. Unsere Aktionsformen waren eben diese erste Blockade der Zwangsräumung, wo wir die Zwangsräumung zeitweilig eben verhindern konnten. Zu dieser Zwangsräumung haben wir still mobilisiert, das heißt eben über Kreise wie Stadtteilgruppen und mietenpolitisch aktive Gruppen. Ja, genau. Über Zettelchen, ganz klassisch. Deswegen war eben die Polizei auch nicht da und deswegen hat es funktioniert, dass da irgendwie 100 Leute morgens vorm Haus sitzen können. Dann haben wir ganz viel verschiedene Pressearbeit gemacht. Es war auch ganz wichtig, dass Ali da ganz viel selber gesprochen hat und eben in die Öffentlichkeit gegangen ist. Und deswegen war das auch so ein bisschen der Durchbruch für unser Bündnis, weil die Gülbols eben gesagt haben, wir wollen diese Zwangsräumung jetzt zum öffentlichen Thema machen und wir halten da eben auch unser Gesicht in die Kamera und schämen uns nicht. Des Weiteren haben wir verschiedene Demonstrationen gemacht beim Eigentümer, also nicht nur bei seinem Unternehmen, sondern auch bei seinem Haus vor der Zwangsräumung. Und dann zu dem neuerlichen Zwangsräumungstermin haben wir eben auch dann öffentlich zu einer großen Blockade mobilisiert. Wir konnten die Zwangsräumung nicht verhindern. Die Polizei war mit über 800 Bullen im Einsatz, irgendwie 4 Stunden Hubschrauber über dem Kiez. Es waren, glaube ich, 1500 Leute da. Die Straße war weiträumig abgesperrt, aber eben 1500 Leute im Kiez den ganzen Morgen unterwegs, danach noch eine Spontan-Demo. Und das war, glaube ich, für das Bündnis so der Punkt, oder überhaupt für das Thema, wo es dann an die Öffentlichkeit ging und wo keiner mehr vorbeigucken konnte. Genau, es war allerdings bei den Gülbols eben auch klar, dass sie nicht in die Obdachlosigkeit gehen. Sie sind jetzt als Familie bei den Eltern in der Wohnung, auch im gleichen Haus, eingezogen. Das ist keine schöne Situation, aber eben besser als auf der Straße zu landen. Und es ist immer für uns auch wichtig zu sehen, was haben wir für Aktionsoptionen, weil wir eben keinen Menschen irgendwie in die Obdachlosigkeit schicken wollen.
Es war natürlich auch ein Glücksfall, weil Ali selber ein sehr politischer Mensch ist und auch tatsächlich politische Unterstützung haben wollte. Und also wir im Bündnis versuchen ja mit den Leuten, die aktiv betroffen sind, wir nennen sie aktiv Betroffene, weil jede Person von uns kann sehr schnell, wenn sie nicht gerade im Mietshäuser-Syndikatshaus oder in sonstigen Gemeinschaftshäusern, die anders sich organisieren oder ne, Genossenschaften, wohnen, das kann uns auch ganz schnell passieren. Vor allem nach der neuen Mietrechtsnovelle seit dem 1. Mai, aber dazu sagen wir nachher auch noch ein bisschen was. Ali ist auch immer noch im Bündnis aktiv und er wollte auch ganz aktiv nach außen das so vertreten und das ist natürlich ein Glücksfall gewesen. Und durch diese Art der Öffentlichkeit ist das Zwangsräumungsverhindernbündnis auch eine Institution geworden. Also Stadt und Land, das ist eine Wohnungsbaugesellschaft in Neukölln, sagte kürzlich zu einem Aktivist von uns, ihr seid eine Institution in der Stadt geworden. Das haben wir auch in den letzten Wochen genutzt, insofern, dass wir im Vorfeld Räumungen verhindern konnten durch Go-Ins, aber nur bei öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften. Also die hatten Angst vor Imageverlust und das haben wir genutzt. Und dadurch haben wir etliche Räumungen verhindern können, auch teilweise mit 5 Leuten. Ja. Es gab einen, da kam Mohammed, kam 2 Tage vor seiner Räumung zu uns und dann konnten 5 Leute von uns ein Go-In machen. 100 Bullen standen davor, die haben es natürlich mitgekriegt und trotzdem hat die Wohnungsbaugesellschaft dann gesagt, ja, wir ziehen die Räumung zurück. Also wir haben eine gewisse Kraft, aber nur bei den Wohnungsbaugesellschaften. Und bei den Privaten, da beißen wir auch Granit.
Genau, noch ein bedeutender Fall für unser Bündnis, von dem ihr vielleicht auch gehört habt, ist der Fall von Rosemarie. Rosemarie ist auch eigenständig zu uns gekommen, Es war auch eine Privateigentümerin. Ihr Name ist Birgit Hartig. Genau, wir haben an Aktionen haben wir eben auch die Mietschuld kam zustande, da durch mehrfachen Eigentümerwechsel. Und Rosemarie hat eigentlich Grundsicherung bekommen, das heißt, die Miete ist gesichert. Aber durch diesen Eigentümerwechsel gab es eben Probleme mit den Konten. Die neuen Eigentümer haben die Konten nicht rechtzeitig gegeben. Dadurch ist eben so eine Mietschuld entstanden. Das interessiert die Gerichte alles überhaupt nicht. Mietschuld ist da, 3 Monate, zack, Räumungsklage. Wir haben auch dort versucht, erstmal mit dem Sozialstadtrat zu reden, auch mit einem Go-In. Der hat eigentlich auch zugesagt, der neuen Besitzerin, dass die Altschulden eben übernommen werden. Wir haben auch Besuche bei der Eigentümerin gemacht. Wir haben beim ersten Räumungsversuch eine Kundgebung gemacht. Rosemarie wollte keine Blockade. Wir haben eine Nachbarschaftsversammlung gemacht. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt unserer Arbeit. Das lag wohl vor allem auch ein bisschen daran, dass Rosemarie in Reinickendorf wohnt. In Reinickendorf wohnen typischerweise nicht so viele Politaktivisten wie jetzt in Kreuzberg oder Neukölln, wo die meisten unserer anderen Fälle sind. Da ist es wesentlich einfacher, irgendwie die Solidarität zu organisieren und schnell handlungsfähig zu werden. Das ist in manchen anderen Stadtteilen in Berlin eben ein bisschen anders. Wichtig war bei Rosemarie auch so eine Art der betroffenen Solidarisierung. Das heißt, diejenigen, die vorher schon im Bündnis waren, haben mit Rosemarie gesprochen und haben ihre Erfahrungen weitergegeben. Wo kann das Bündnis unterstützen? Was sind natürlich auch die Grenzen des Bündnisses? Und dadurch konnte sie sich, glaube ich, wesentlich besser darauf einlassen. Auch bei der zweiten Räumung, wo es dann letztendlich zur Räumung kam, haben wir eine Kundgebung gemacht, auch in Reinickendorf. 8 Uhr morgens mit 250, 300 Leuten. Das ist schon relativ beachtlich. Also die Mobilisierungsfähigkeit ist seit dieser Räumung von den Gülbus für uns enorm, enorm gewachsen. Dort auch massive Bullenpräsenz. Die Straße war komplett abgesperrt. Die Bullen sind übrigens auch oder haben auch versucht, bei der Nachbarschaftsversammlung mitzuhören. Rosemarie ist dann geräumt worden, obwohl es auch ein Attest gab, der ihr bescheinigt hat, dass die Räumung nicht zumutbar ist. Genau, und wie ihr gehört habt, ist sie dann 2 Tage danach gestorben. Im Nachgang hatten wir auch nochmal am nächsten Abend eine Trauerkundgebung mit 600, 700 Leuten. 3 Tage später eine Trauerdemo mit 800 bis 1000 Leuten. Die Demo ist damit geendet, dass ein unserer Geschwister von einem Bullen bewusstlos geschlagen wurde.
Es gibt nach wie vor viele Zwangsumzüge, wo die Leute einfach tatsächlich ausziehen und so wie auch in Spanien zu Freunden und Freundinnen, Verwandten ziehen oder wie wir jetzt auch vernommen haben, massivst zu 5, 6 in Einzimmerwohnungen ziehen. Es kommt nicht zu einer Räumung, sondern die Leute ziehen vorher aus. Und natürlich ist die Scham, das öffentlich zu machen und das einzugestehen, ist nach wie vor sehr groß. Trotzdem sind wir sehr erfreut, wie viele Leute zu uns kommen. Allerdings kommen sehr viele zu uns, die durch alle Raster fallen, also die nirgendwo mehr irgendwo Unterstützung kriegen und das bei uns erhoffen. Und manche wollen aber trotzdem nicht jetzt so eine richtige Öffentlichkeit, wie jetzt Ali, sondern sie wollen einfach ihre Wohnung behalten. Ist ja total legitim, ja, logisch, aber wir sind natürlich nicht omnipotent oder allmächtig und das wollen wir auch nicht sein, sondern unser Ansatz ist ja eigentlich mit den aktiv Betroffenen zusammen was aufzubauen, eine Art von Selbstermächtigung, Selbstorganisierung und wollen auch, dass die aktiv Betroffenen zum Plenum kommen und mit uns zusammen das machen, nicht wir für sie. Das ist aber nicht immer ganz so einfach. Und da stoßen wir an Grenzen. Wir sind höllisch überfordert. Wir würden eigentlich auch gerne andere politische Aktivitäten noch starten, wie zum Beispiel die Gerichte, also Einfluss nehmen auf Gerichte, nicht in Überforderung, sondern eher Druck aufbauen, dass die anders ihre Urteile fällen, sie haben ja Spielraum. Auch die Jobcenter haben Spielraum. Also da würden wir gerne mehr politischen Druck aufbauen. Aber wir kommen überhaupt nicht mehr dazu, weil wir so viele aktiv Betroffene haben, die wir begleiten und wo es dann tatsächlich auch immer schwierig ist, auf sie einzugehen einerseits und trotzdem irgendwo noch zu sehen und unsere und das zu machen, was wir eigentlich richtig finden, weil wir sind ein politisches Bündnis und keine, kein Beratungskollektiv.
Ja, genau, das ist vielleicht der ganz große Unterschied. Also die Zahlen sind nicht so ganz klar, aber es heißt bei uns, in Berlin gibt es pro Werktag 22 Räumungsverfügungen. Aber wie Uschi schon sagte, die meisten gehen dann einfach ganz still geräumt, werden wahrscheinlich so 8 bis 10 am Tag. Und die Leute, die sich bei uns melden, sind eben tatsächlich schon typischerweise, jetzt nicht alle, aber stark vereinzelt oder passen auch nicht so in diese Normierung unserer Gesellschaft und können vielleicht auch die Hilfesysteme, die es gibt, von ihrer Persönlichkeit nicht so gut annehmen. Was sich in den letzten Wochen so herauskristallisiert hat, was für uns ziemlich schockierend ist, was wieder ein komplett neues Arbeitsfeld ist, wo wir noch gar nicht so richtig wissen, wie wir damit umgehen, ist, dass immer mehr Menschen auch von der rechtlichen Seite her eingeschränkte Geschäftsfähigkeit haben, eben sowas wie ein Vormund, und dass das jetzt eben wohl auch eine neue Entmietungsstrategie ist, einfach mal widerborstigen Mietern den sozialpsychiatrischen Dienst nach Hause zu schicken und eben zu sagen, das sind Messis, diesen, das. Noch so ein Punkt, wo es irgendwie die Arbeit wächst und ja, wir wissen auch nicht so richtig, wie wir damit umgehen können. Auf jeden Fall, genau, du sagst noch was zur Mietrechtsnovelle.
Nein, vorher sage ich noch, dass wir versuchen, mit anderen Stadtteilinitiativen und Kiezinis jetzt zusammenzuarbeiten oder auch schon länger, was nicht immer ganz so einfach ist, aber dass die in ihren Stadtteilen ja, aktiv werden, wenn Zwangsräumungen drohen. Und das ist eine Möglichkeit, das so ein bisschen auszuweiten. Trotzdem, was schon erfolgreich war und ist, ist, dass das Wort Solidarität wieder was Praktisches gekriegt hat. Ja, und dass es auch möglich ist, von unten was zu organisieren und nicht ganz so hilflos zu sein, sondern ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Wir müssen nur gucken, dass tatsächlich mehr Leute damit anpacken, weil nämlich, ich weiß nicht, ist es euch überhaupt bekannt, dass seit dem 1. Mai eine neue Mietrechtsnovelle gibt, die da besagt, dass durch einstweilige Verfügungen viel schneller eine Zwangsräumung.
Jo, da sind wir wieder. Wir haben gleich, wie gesagt, noch ein kurzes Interview, aber ganz kurz bevor das Interview kommt, will ich euch noch was Kleines mitteilen. Es gab vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt einen kurzen Prozess wegen Blockupy. Es handelt sich unter anderem um den, oder nicht nur unter anderem, es handelt sich um die Demo am Flughafen. Das Ordnungsamt der Stadt hat geklagt. Wir haben hier natürlich in Frankfurt eine spezielle Situation, denn wir haben einen Oberbürgermeister, der sich mit der Regierung, der er vorsteht, nicht wirklich gut versteht. Das heißt, das Ordnungsamt hat in seinem Namen gegen Blockupy geplant, geklagt. Auf der anderen Seite ist es der Oberbürgermeister gewesen, der gegen seine Regierung durchgesetzt hat, dass es dieses Blockupy Camp in Frankfurt überhaupt gibt. Das war nämlich der CDU und den Grünen nicht unbedingt so besonders recht. Dazu gibt es ein paar Kleinigkeiten zu sagen. Das mache ich noch ganz kurz zu Ende. Darf die Demonstration, so wie das Verwaltungsgericht entschieden hat, am Flughafen stattfinden. Sie ist allerdings etwas eingeschränkt. Es dürfen nur 200 Leute rein. Es gibt ein paar Sicherheitsbestimmungen, die Fluchtwege und so weiter betreffen, weswegen die Anzahl der Leute gekürzt worden ist. Und das
Die ist aber jetzt heute nochmal vor Gericht und wir werden halt dann sehen, ob es tatsächlich funktioniert oder nicht. Aber wenn das jetzt in das große Verwaltungsgericht in Berlin entscheidet, dass das Frankfurter Gericht recht hat, dann wird die Demonstration am Flughafen erlaubt sein. Und wir haben jetzt noch einen Anrufer, nämlich jemanden von unserer Redaktion und nehmen ihn mal rein, den Andi. Hoffen wir mal, dass er da ist. Andi, können wir dich hören? Andi?
Eigentlich müssen wir ihn jetzt hören können.
Eigentlich müssten wir ihn nicht jetzt hören können. Wieso können wir ihn nicht hören? Wir legen nochmal auf, du musst nochmal anrufen. Irgendwas will hier gerade nicht so richtig. Wir nehmen dich aber dann sofort on air, wenn du es geschafft hast, nochmal durchzukommen. Heieiei. Das ist hier immer die Tücken der Telefontechnik. Gestern hat mir nochmal jemand erklärt. Na aber, so. Da ist er.
So, hallo.
Hallo, ja, grüß dich.
Grüß dich. Ich hab jetzt noch jemand anderen gefunden, und zwar ist es die Chu. Die macht hier so ein bisschen so Camp-Orga mit und sowas, und die kann euch ein bisschen was so über das Camp und über die Orga so ein bisschen was erzählen.
Jo, das klingt doch schon mal super. Dann würde ich sagen, lassen wir sie doch einfach mal kurz zu Wort kommen.
Okay, hallo. Dann gebe ich einfach mal weiter.
Danke.
Hallo.
Hallo?
Hallo.
Hallo, du bist on air bei Radio X beim ABS-Magazin. Jetzt schön, dass wir mit dir telefonieren können und dass du uns berichtest vom Camp. Wie ist denn da die Stimmung so? Was macht das Wetter mit euch?
Im Moment ist eigentlich das Wetter ziemlich gut. Also wir haben noch ein paar Wölkchen, wir hatten jetzt die ganze Zeit Sonnenschein. Das war ganz schön. Ansonsten würde ich die Stimmung im Moment sehr entspannt beschreiben. Also im Gegensatz zu den letzten 2 Tagen oder 3 Tagen ist heute eigentlich alles entspannt. Wir sind fertig mit den größten Infrastrukturaufbauten, mit der ganzen Technik steht alles, Wasser läuft. Also alle infrastrukturellen Sachen stehen soweit und funktionieren auch soweit. Und ja, jetzt können die Leute kommen.
Was gibt es alles auf dem Camp? Also ich weiß von einer Bar zum Beispiel.
Genau, also fangen wir von vorne an. Also wir haben ganz am Anfang für alle Leute, die ankommen, erstmal ein Infopoint, wo Lagepläne auslegen und generell Informationen rausgegeben werden, wo zum Beispiel welche Barrios stehen oder eben generelle Infos verteilt werden. Dann haben wir ein Kinderzelt, wo jeden Tag Betreuung stattfindet und die Kinder mit allen möglichen Spielsachen spielen können, gebastelt wird, Banner gemalt werden können, ein bisschen Musik gemacht wird mit den Kindern. Dann haben wir eine Poké, wo jeden Tag gekocht wird, mit einem ganz tollen Team und wo eigentlich fast rund um die Uhr irgendwie Essen da ist. Ja, ansonsten eine Orga-Struktur, wo irgendwelche technischen Dinge geklärt werden. Dann haben wir eine riesige Wasserstelle, die von Handwerkern gebaut wurde, wo bis zu 100 Leute irgendwie mit Wasser versorgen können. Dann eine Bar, eine riesige Bühne mittlerweile seit gestern aufgebaut für das Konzert am Samstag. Ja,
also
ansonsten...
So alles in allem klingt das ja dann doch nach einem ziemlich coolen Ort für die Leute, die nach Frankfurt kommen werden.
Ja, definitiv. Also es ist wirklich schön geworden. Also es war zwar anstrengend die letzten 3 Tage, viel Schweiß und viel Blut reingesteckt. Aber wir sind jetzt, heute haben wir echt mal einen Tag zum Entspannen, auch die ganze Orga-Struktur. Und es ist wirklich schön hier, die Sonne stimmt.
Ja, schön, dass das Wetter euch jetzt auch etwas Verstaufpause gibt und den Boden etwas trocknen lässt, weil die Leute ja eben alle dort zelten. Und wir haben vorhin auch schon oder auch in den vorigen Sendungen schon ein bisschen berichtet über die ganzen Workshops, die stattfinden. Also es ist richtig viel los, nicht nur was zu essen und Konzerte, sondern eben auch Workshops. Kannst du vielleicht nochmal sagen, was heute noch alles dort stattfinden wird?
Also... Es gibt Essen, wie ihr hört. Radio ist am Telefon.
Was gibt's zu essen?
Also jetzt um 14.50 Uhr findet die Abfahrt zum Knast zur Kundgebung von Sonja und Sibylle statt. Das geht los am Rote-Hilfe-Zelt beziehungsweise am Infostand. Ansonsten haben wir heute noch emotionale Hilfe im Out-of-Action-Zelt, also ein Workshop. Dann um 18 Uhr haben wir Abendessen, um 19 Uhr haben wir ein Aktionsplenum im großen Zelt, was bis Open End geht. Ansonsten um 14.30 Uhr hat jetzt dann angefangen, Recht auf Stadtworkshop im IL-Zelt. Und ein Care for Kommunism-Workshop auch nochmal danach im IL-Zelt. Ich denke mal, das fängt so um 16 Uhr an.
Und am Abend kommen alle dann wieder eben in der Bar zusammen, oder? Also vielleicht nochmal zu diesem Plenum heute Abend. Das ist ja auch gerade geplant worden, so wie ich das verstanden habe, im Hinblick auf den morgigen Tag. Was wird da alles so, was wird da besprochen werden? Warum ist es gut, da vielleicht auch hinzukommen und sich das anzuhören?
Ja, also es ist auf jeden Fall gut für die Leute, die sich gerne an den Aktionen beteiligen möchten, weil einfach besprochen wird, welche Aktionen stattfinden, in welchem Rahmen, was im Notfall eben zu tun ist, wann genau, wo genau die Aktionen stattfinden und wäre es da auf jeden Fall wichtig, weil für die Leute, die es interessiert und die wirklich dran teilnehmen möchten, wird explizit nur heute Abend gesagt, wo was stattfindet. Und auch genauere Infos dazu rausgegeben.
Also wer morgen aktiv in der Stadt in Frankfurt sein möchte, der sollte heute da vorbeischauen auf dem Camp und bei diesem Plenum. Wo ist das Camp nochmal genau? Wie kommt man da eigentlich hin?
Also das Camp ist am Rebstockbad mit der 17, ja? Mit der 17 bis Endhaltestelle. Und Rebstockbad. Und dann muss man einfach nur der Straße bis zum Rebstockbad folgen und dann sieht man eigentlich schon die ganzen Leute. Sind aber, glaube ich, auch genug Leute unterwegs, irgendwie mit Bus und Bahn, die man erkennen kann, dass sie zum Camp kommen. Also ich denke mal, das ist nicht so das Problem.
Also zwischen
Weg hierher zu finden.
Zwischen Gallus und Rebstockbad ist dann in diesem Rebstockpark, glaube ich, heißt es auch, oder? Also
ja, genau.
Das Camp und folgt den Scharen, die da gerade hin unterwegs sind und von dort kommen und in die Stadt gehen. Und
letztendlich, wenn man am Rebstockpark vorbeiläuft, kommt man automatisch hin. Also es ist nicht so wirklich schwer zu finden. Da ist nicht viel.
Nee. Also es ist auf jeden Fall ein interessanter Ort, wo man eben jetzt gerade was zu essen und bekommen kann. Wahrscheinlich auch noch etwas später, wenn man sich jetzt aufmacht, wo man eine Menge erfahren kann, eine Menge diskutieren kann und Leute kennenlernen kann und dann eben heute Abend auch sich vorbereiten kann für die Aktionen morgen, die noch anstehen. Genau, super. Ja, vielen Dank, dass ihr erzählt habt oder du jetzt vor allem erzählt hast davon, was da gerade so passiert. Und
wir wünschen euch mal viel Erfolg für die nächsten Tage.
Genau.
Dass das richtig cooles Ding wird. Ja.
Alles
dann
Gute.
Bis alles dann. Gute.
Guten Appetit.
Genau, guten Appetit. Tschüss.
Ich habe eigentlich auch Hunger.
Ich auch. Allerdings. Aber das ist ja auch kein Wunder irgendwie. Wenn man die ganze Zeit davon erzählt bekommt und dann im Hintergrund auch noch die Geräusche hört und so, dann von klappernden Töpfen oder zumindest von dem Koch, der da gerufen hat, darf man sich ja wirklich nicht wundern. Ja, das war's mit dem ABS-Magazin heute, der Sondersendung auf dem Topics-Platz. Ihr habt wie üblich natürlich bei uns über 91.8 auf der Antenne im Kabel 99.85 zuhören können, könnt ihr auch weiterhin. Und den Livestream kriegt ihr wie immer www.radiox.de. Bleibt on air bei uns dabei. Der Tag ist noch lang und es kommt noch bestimmt eine ganze Menge, was sich lohnt zu hören. Wir werden auf jeden Fall über Blockupy nächste Woche nochmal berichten. Wahrscheinlich so im Nachgang. Und ja, und wünschen euch bis dahin viel Spaß und viel Erfolg bei dem, was ihr da tut. Und ein schönes Wochenende. Und zum Abschluss kriegt ihr noch ein schönes Stück Musik. Und damit sind wir raus. Und
ciao.
Zwar der Tim und
Etta Kivili.
Tschüss.